Aus ist Philippe, Kapitel 3, ab Vers 20 bis Kapitel 4, Vers 8. Da heißt es in der Hoffnung für alle: Unser Bürgerrecht aber haben wir im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt und seinem auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Denn Christus hat die Macht über alles. Darum, meine lieben Brüder, bleibt fest in eurem Glauben an den Herrn Jesus, denn ich habe große Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine ganze Freude, die Krönung meiner Arbeit. Euodia und Syntyche sollen sich wieder vertragen. Sie glauben doch beide an den Herrn Jesus. Vielleicht kannst du Syzykius, meinen treuen Mitarbeiter, den Frauen dabei helfen. Schließlich haben sie gemeinsam mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern für die Sache des Evangeliums gekämpft. Gott kennt sie alle. Er hat ihre Namen in das Buch des Lebens eingetragen. Freut euch, dass ihr zu Jesus Christus gehört. Und noch einmal will ich euch sagen, freut euch. Jeder soll eure Güte und Freundlichkeit erfahren, denn Gott, der Herr, kommt bald. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird euch seinen Frieden schenken. Den Frieden, der all unser Verstehen, all unsere Vernunft übersteigt, der unsere Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus bewahrt. Schließlich, meine lieben Brüder, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, gut und gerecht, was anständig, liebenswert und schön ist. Wo immer ihr etwas Gutes entdeckt, das Lob verdient, darüber denkt nach. Soweit diese Bibelstelle aus dem Philipperbrief.
Übrigens etwas, was sich auch sehr gut anhört beim Singen, ist, wenn man statt dem Singen summt. Und dadurch wird noch weniger Aerosole verbreitet. Also ich finde das zumindest gut. Es wird ja oft auch gemacht bei Vorträgen, je nachdem, was man gerade macht. Okay. Er war super erfolgreich gewesen und dann kam der Absturz. Von jetzt auf nachher wurde er gekündigt und war arbeitslos. Das gab ihm natürlich einige Zeit zum Nachdenken. Und er hat damals zu mir gesagt, weißt du, so beim Nachdenken bin ich über mich selber erschrocken. Das Einzige, worauf ich mich konzentriert hatte, war meine Arbeit, das Geld und das Vergnügen. Und ich habe andere daran gemessen, was sie sich angezogen haben, wie viel Geld sie gehabt haben, was für ein Auto sie fuhren. Und plötzlich kam mir die Frage, bin ich so? Und irgendwie habe ich Angst. Ich habe Angst, in dieses Verhalten wieder hineinzustürzen. Was soll ich bloß machen? Angst. Angst, das ist eines der Kennzeichen unserer Zeit. Und zwar nicht nur wegen Corona. Corona hat es nur ein kleines bisschen verstärkt. Das sind Leute, die haben Angst vor sich selber. Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, Angst, dass sie das Image verlieren, dass sie sich aufgebaut haben über die Jahre, Angst, dass sie die Familie verlieren, das gibt eine ganze Menge, die diese Angst haben. Eine allgemeine Angst, darüber, dass sie die Zukunft verpassen. So gibt es eine spezielle Angst, aber es gibt auch eine allgemeine, eine undefinierbare Angst. Und die Frage darauf ist, gibt es ein Heilmittel dafür? Gibt es etwas, das ein bisschen mehr ist, als nur auszuspannen? Etwas, das etwas anderes ist, als Vergnügen zu haben, nur Spaß zu haben? Gibt es, um die Überschrift, um das Thema aufzugreifen, eine echte, eine tiefe, eine unzerstörbare Freude? Und ich glaube, dass der Text, den wir heute Abend uns anschauen wollen, uns darauf eine Antwort gibt. Und ich möchte das in ein paar Fragen hineinpacken. Zunächst mal die Frage, wo ist dein Bürgerrecht? Der Willi hat ja eben den Text gelesen und das erste Wort ist, oder die ersten Worte sind, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Paulus sagt, ich bin nicht ein Amerikaner oder ein Berliner oder ein Deutscher, ein Europäer oder ein Weltbürger, wie manche sagen, sondern sagt, unser Bürgerrecht als Christen, das ist im Himmel. Was ist das eigentlich Bürgerrecht? Bürgerrecht, das bedeutet, ich gehöre dazu. Als wir mal eine Zeit lang in Amerika gelebt haben, da waren wir keine Bürger. Wir waren, wie die Amerikaner sagen, Resident Alien. Das heißt also, ich war ein Fremder, der nur dort ansässig gewesen ist. Übrigens ein sehr schönes Wort, genau das ist es, wie wir im Neuen Testament beschrieben werden, als Resident Aliens, als Leute, die nicht hier in dieser Welt zu Hause sind. Aber das bedeutet nicht nur, dass ich nicht dazugehöre, sondern es bedeutet, Bürgerrecht bedeutet auch, dass ich geschützt bin. Im Neuen Testament gibt es da eine ganze Reihe von Beispielen dazu, zum Beispiel Apostelgeschichte, Entschuldigung, ich mache hier alles kaputt, Apostelgeschichte 22, da ist der Paulus festgenommen worden, nachdem es da diese Unruhen gab in Jerusalem und als der Kommandant nichts rausgekriegt hat, weil so ein Durcheinander war, hat er gesagt, also die einzige Methode, wie man eine vernünftige Antwort kriegt, ist, wenn man die Leute auspeitscht. Und so hat er zu den Leuten gesagt, also macht mal eure Arbeiten, dann werden wir schon rausfinden, was los ist. Und Paulus hat nur einen ganz kleinen Satz gesagt. Er hat gesagt, Apostelgeschichte 22, Vers 26, 27, ist es euch erlaubt, einen römischen Bürger einfach so zu verprügeln? Und der mit der Prügelstrafe da verantwortlich war, der ging sofort zum Kommandanten hin und sagt, bist du dir auch darüber klar, was du hier machst? Du lässt einen römischen Bürger ohne Gerichtsverfahren verprügeln. Mit diesem Bürgerrecht kamen bestimmte Rechte, aber es sind auch Pflichten damit verbunden. Bestimmte Erwartungen, die an einen gestellt werden. Man ist mitverantwortlich für das, was geschieht. Paulus sagt, wir sind Bürger des Himmels. Unsere Bürgerschaft ist im Himmel. Und da der Himmel voll Freude ist, gehört das ganz natürlich hier dazu. Das sollten wir jetzt schon darstellen, dass wir Bürger des Himmels sind, nicht Trauerpfützler. Und dann greift der Paulus ein paar Beispiele auf. Das sind jetzt keine positiven Beispiele. Das sind Beispiele, wie man nicht aussehen sollte, wenn man Bürger des Himmels ist. Und deswegen zwei Unterfragen. Zunächst mal die Unterfrage, lebst du dein Bürgerrecht? Da ist die Euodia und die Syntyche. Das sind beides griechische Namen im Kapitel 4, im zweiten Vers. Der eine Name, Euodos, der heißt guter Weg oder gute Reise, interessanter Vorname. Und der zweite Name ist noch interessanter, der heißt auf Deutsch angenehmer Zufall. Also da war auf jeden Fall nichts mehr Familienplanung, habe ich den Eindruck. Auf jeden Fall, das waren die Namen. Aber diese beiden Damen, die eigentlich positive Namen gehabt haben, sind genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich darstellen sollten. Sie haben die Pflicht dieses Bürgerrechts, das sie haben als Bürger des Himmels, nicht ausgeübt. Und die Gefahr besteht, dass wenn wir das machen, dass die Leute nicht an unserem Christsein interessiert sind. Nicht deswegen, weil sie was gegen Christus haben, nicht deswegen, weil sie etwas gegen das Christsein haben, sondern deswegen, weil ihnen unsere Art nicht passt. Und das war offensichtlich bei diesen beiden der Fall. Es geht nämlich letztlich bei diesem Bürgerrecht nicht darum, dass wir uns produzieren, sondern dass wir Christus darstellen. Das ist übrigens einer der Hauptpunkte in diesem Brief hier, in dem ersten, in dem Philipperbrief, zum Beispiel im ersten Kapitel, im 27. heißt es, das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Oder dann die bekannten Verse am Anfang vom nächsten Kapitel, das ist die Haltung. Die Haltung, die Christus gehabt hat, die euren Umgang untereinander bestimmen soll. Oder im dritten Kapitel, im 18. Vers, sagt Paulus, viele, da spricht er wieder das Negative an, leben ganz anders. Nicht so, wie wir eigentlich leben sollten. Ich habe irgendwann mal eine Geschichte gelesen von Alexander dem Großen. Alexander war ja der griechische Feldherr, der mehr als die damals bekannte Welt erobert hat, bis sie nach Indien gezogen ist, unter den damaligen Verkehrsverhältnissen unvorstellbar. Und da wird erzählt, dass er an einem Tag eine Stadt erobern wollte und da war ein junger Soldat dabei, der sich ziemlich schlecht verhalten hat. Also nicht, indem er sich falsch verhalten hat, sondern er war einfach ein Angsthase. Und Fahnenflucht und solche Sachen haben bei keinem Heer eine große Anhängerschaft. Auf jeden Fall wurde er zu Alexander gebracht und Alexander soll ihn gefragt haben, was ist dein Name? Und ich nehme an, dass er ziemlich gestottert hat, obwohl es nicht überliefert ist, aber er hat nach einigen gesagt, ich heiße Alexander. Und Alexander hat zu ihm gesagt, ändere dein Verhalten oder ändere deinen Namen. Und ich glaube, dass wir uns das ab und zu mal merken sollten, als wir haben den Namen von Christus. Entweder wir verhalten uns wie Christus, oder wir sollten nicht so viel darüber sprechen. Lebst du dein Bürgerrecht? Die zweite Frage, die Paulus hier mehr oder weniger anspricht, ist, beanspruchst du dein Bürgerrecht? Er schreibt ja an die Philipper. Philippi, das war eine Kaiserstadt. Das heißt, die Leute, die dort gewohnt haben, die dort geboren sind, waren automatisch Bürger Roms. Paulus hat deswegen auch sein Bürgerrecht gehabt, weil auch Tarsus, die Stadt, aus der er kam, so eine Kaiserstadt gewesen ist. Nun, vor allen Dingen für die damalige Zeit war Rom weit, weit, weit weg von Philippi. Die Leute haben gehört, wie herrlich Rom sein soll. Aber ich bin zutiefst überzeugt, die allermeisten davon sind nie dort gewesen. Und dennoch hatten sie bestimmte Rechte, weil sie römische Bürger gewesen sind. Und so ist das mit dem Himmel. Wir sind Bürger des Himmels, wir sind noch nicht dort gewesen. Aber wir haben gehört, wie herrlich es dort ist und wie großartig es ist. Und Paulus sagt, das hat mein Leben radikal verändert. Im zweiten Korintherbrief wird er, wir haben da vor kurzem, ich weiß nicht, ob ich hier darüber gesprochen habe, irgendwo, er sagt dort, dass wir zwar manche Last haben in unserem Leben, aber das bringt uns einen unvergleichlich viel größeren Gewinn, eine unvorstellbare, alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Und ich frage mich, jammerst du lieber oder vertreibt die Freude den Herbst, vertreibt die Freude die Angst? Wir haben Advent und Weihnachten vor uns. Und Advent und Weihnachten, das ist eine doppelte Freude. Das ist die Freude darüber, dass Jesus Christus gekommen ist. Und es ist die Freude darüber, und die Kirche hat es immer wieder gefeiert, dass er wiederkommen wird. Und viele der Lieder, die wir in der Weihnachtszeit singen, sind Lieder, die darüber sprechen, über diesen Herrn, der gekommen ist, den Grund ewiger Freude, und darüber, dass er wiederkommen wird. Wenn dein Bürgerrecht im Himmel ist, dann kannst du froh singen. Wieso? Du kannst es deswegen machen, weil Jesus Christus der Freudenmeister ist. Wie es in dem Lied von Frank heißt, in eine wunderschöne Motette, umgeschrieben von Johann Sebastian Bach, Jesus, meine Freude. Da heißt es im dritten Vers, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, wird auch ihr Betrüben lauter Wonnen sein. Fühle ich hier schon Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Wo ist dein Bürgerrecht? Ich hoffe doch sehr, dass es im Himmel ist. Und eine zweite Frage. Wer ist dein Chef? Wer ist dein Chef? Die meisten Leute haben Angst, weil sie die Kontrolle über etwas verloren haben oder befürchten, dass sie es darüber verlieren. Sie merken irgendwo, dass sie nicht mehr Herr der Lage sind, dass sie nicht mehr Chef der Situation sind. Und es gibt viele, gerade in dieser Zeit, die sich hilflos fühlen, die sich machtlos fühlen und ruhelos. Leute, die sich trostlos fühlen und ziellos. Leute, die sich freundes- und freudlos fühlen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese schönen Comics von Charlie Brown euch angeschaut habt. Ich habe eines gesehen, ich glaube, Charlie Brown und Linus stehen in so einer großen Bibliothek drin. Und Charlie Brown sagt zu Linus, ich verstehe deine Angst vor Bibliotheken. Jeder hat so seine Räume, die ihm Angst einflößen. Und Linus dreht sich um zu Charlie Brown und sagt, vor welchem Raum fürchtest du dich denn? Und Charlie Brown sagt, die Erde. Manche von uns können da wahrscheinlich mitfühlen. Es gibt so viel, vor dem wir Angst haben können. Paulus sagt hier aber im 21. Vers, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln, wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Und dann sagt er hat die Macht dazu. Er kann es. Das ist einer dieser Verse, wo darüber gesprochen wird, was Gott kann. Gott hat die Macht, sich alles zu unterstellen. Er hat die Kraft, mit der er alles unterwirft. Das ist schön und gut, aber was bringt es dir und mir? Paulus sagt hier, es bringt zunächst mal, freu dich immer zu. Philipper 4, Vers 4, das ist ein Vers, den wahrscheinlich alle auswendig können, ist auch nicht besonders lang. Freut euch ganz egal, was geschieht. Das heißt nicht, bring dich in Stimmung. Das heißt auch nicht, seid nett. Freude gehört zu dem Bürgerrecht dazu, das wir als Christen haben. Es gehört deswegen dazu, weil Jesus die Kontrolle hat. Und das ist es, was dann später in diesem Kapitel gesagt wird, was uns stark macht. Nach all diesen Versen hier sagt Paulus, ganz egal was passiert, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Was für eine großartige Aussage. Das gilt auch im Adventsstress und im Corona-Stress. Freu dich immer zu. Und dann fügt Paulus noch dazu im 6. Vers, danke für alles. Danke für alles. Lasst in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit eure Gebete vor Gott kommen. Übrigens, beide diese Sätze sind nicht von mir als Befehl formuliert worden, sondern die stehen als Befehl hier drin. Kann man das eigentlich? Kann man sich freuen und kann man danken auf Befehl? Oder andersherum, warum ist es so schwer, das zu tun? Es liegt wahrscheinlich daran, weil wir nicht so gerne die Kontrolle abgeben. Schon für die Kinder ist es schwer. Aber du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht die Freude haben und gleichzeitig auch die Kontrolle. Nur wenn er eingreift, nur wenn Jesus Christus die Kontrolle hat, dann ist das möglich, was im 19. Vers des 4. Kapitels steht. Was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was er braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und ihm alle Macht und Herrlichkeit gehört. Nur dann ist das möglich. Freude, die den Herbst vertreibt und Weihnachten einläutet, ist nur möglich, wenn Jesus Christus der Chef ist. Alles andere ist Humbug. Alles andere ist nur eine Geklimper. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, da hieß es, dass Gott unendlich mehr tun kann. Und die Frage ist, lassen wir ihn das tatsächlich tun? Das hört sich seltsam an, wenn wir sagen, Gott kann das. Aber Gott bindet sich an uns. Wenn wir es nicht wollen, wird Gott das nicht tun. Er zwingt niemand, mit ihm zu leben. Auch wenn er der absolute Souverän in der Welt ist. Er hat sich daran gebunden, dass wir unsere Zustimmung geben. Und dann noch eine dritte Frage, nachdem wir die Frage, wo ist dein Bürgerrecht und wer ist dein Chef, gefragt haben. Noch eine dritte, wer löst deine Fragen? Wer löst deine Fragen? Zuweilen tun wir so richtig schön fromm. Das ist alles kein Problem. Seit ich Jesus habe, habe ich keine Fragen mehr. Also wenn du das sagst, ehrlich gesagt, dann gibt es nur drei Möglichkeiten. Entweder du lügst oder aber zweitens, du bist ziemlich naiv oder drittens, du bist erst seit einer Stunde Christ. Aber das Leben ist einfach nicht so. Auch beim Paulus ist es nicht so gewesen. Fragen sind ganz normal. Und wir sollten das einfach zugeben. Und wir sollten anderen helfen, wenn sie Fragen haben. Paulus schlägt hier vor, bring deine Bitten vor Gott. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage, Vers 6, mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott. Tun wir das nicht automatisch? Nein, wir tun es nicht automatisch. Denn wir haben die Angewohnheit, ein bisschen zu stolz zu sein oder vielleicht auch viel zu stolz zu sein. ich schaffe es schon alleine. Man brauchte nicht bei allem zu beten. Oder wir sind so überaus ehrlich, wie sagen, wie das auch im Neuen Testament in einem oder anderen gibt, die gesagt haben, ich bin es nicht wert. Das hat zwar gestimmt, aber deswegen Gottes Gaben nicht anzunehmen, ist eine ziemliche Dummheit. Oder wir sind zu anständig. Wir sagen, das ist ja wirklich nicht so wichtig. Aber der Punkt ist nicht, dass Gott sagt, bring deine Bitten zu mir, wenn es große sind. Von kleinen möchte ich nichts mehr hören. Er sagt auch nicht, also du musst dich erst mal ein bisschen anstrengen und wenn du dann entsprechende Niveau erreicht hast, so wie der Willi vielleicht, dann bist du es wert, dass ich die Gebete erhöre. Und er sagt auch nicht, das Ding, das kümmert mich einfach nicht, das ist doch ein Kikifatz. Sondern Gott sagt, komm mit all deinen Bitten zu mir. Das ist ein Befehl. Keine Diskussionen. Auf dem Befehl gibt es nur eine Antwort, entweder gehorsam oder ungehorsam. Oder wie unsere bald Ex-Kanzlerin gesagt hat, keine Alternative. Bring deine Bitten zu Gott. Und das Letzte, richte dein Denken neu aus. Richte dein Denken neu aus. Da heißt es im 8. Vers noch etwas, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das ist verbunden mit diesem 6. Vers, den wir gerade eben angesprochen haben, nämlich, dass wir alles vor ihn bringen sollen, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Ich hatte vor ein paar Wochen mal in der Gebetsstunde gesagt, Gott beantwortet an alle Fragen. Er sagt entweder ja, nein oder soll das ein Witz sein. Aber das hier ist kein Witz. Jesus kann tatsächlich alles verändern. Jesus kann uns tiefste Freude schenken. Wir haben sicherlich schon ab und zu mal ins Neue Testament hineingeschaut und ins Alte Testament, nicht ins Neue, das wahrscheinlich auch. Und da wird berichtet über das Gottesvolk, wie das Volk in der Ferne lebt, weil es Gott nicht gehorcht hat, in Babylon gefangen, heimatlos. Die Leute haben gesagt, wie kann ich dort Gott Lob und Preis singen in einem fremden Land. Aber der Psalmist schaut voraus und er singt dort in dieser Zeit im 126. Vers, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann wird unser Mund voll Lachens, unsere Zunge voll Rühmen sein. Dann werden wir sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an uns getan. Darüber sind wir fröhlich. Ja, zuweilen überwältigt uns die Herbststimmung. Zuweilen ist nicht nur trübes Wetter, sondern wir haben auch trübe Gedanken. Zuweilen haben wir den Eindruck, es wird immer kälter. Wir können schon den Winter in unseren Knochen spüren. Aber freu dich! Weihnachten kommt. Jesus ist da und er schenkt Freude, die kein Herbst vertreibt. Es gibt ein wunderschönes Lied in unserem Liederbuch und ich lese es mal sicherheitshalber vor, damit ich nicht mich zu sehr verhasple. Da heißt es, freu dich an der Sonne und am Licht und an jedem Strahl, der durch die Wolken bricht. Freu dich bis zum Abend und dann denk daran, dass Gott Freude dir gibt, die nicht untergehen kann. Ich habe Freude, Freude, die bis morgen bleibt. Ich habe Freude, und dann kommt dieser Satz, Freude, die kein Herbst vertreibt. Jesus gab für mich sein Leben, starb für meine Traurigkeit. Von der größten Sorge hat er mich befreit. Jesus gibt Freude, die kein Herbst vertreibt. Darum und darauf wünsche ich euch bei all den Herausforderungen eine fröhliche Advents- und Weihnachtszeit und eine Freude, die nicht vergeht, weil Jesus Christus sie garantiert. Er, der Freudenmeister ist. Amen. Wollen wir miteinander beten?